Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
Namaste und herzlich willkommen zum Center of Excellence für Meditation. Mein Name ist Yashoda von blissunion.com und heute habe ich das Vergnügen, mit Dirk zu sprechen. Dirk arbeitet in Europas größten Ashram bei Yoga Vidya im Yoga Vidya Verlag. Herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du da bist.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf und ich freue mich auf unseren kleinen Austausch.
Danke. Vielleicht magst du zur Einführung einfach ein, zwei Sätze zu dir sagen.
Ja, wie du schon angemerkt hast, ich bin bei Yoga Vidya tätig, im Yoga Vidya Verlag zu einem gewissen Teil und habe dort mit den Publikationen zu tun, den Büchern, die im Yoga Vidya Verlag erscheinen, CDs und so weiter. Und es gibt noch einige andere Geschichten, die ich bei Yoga Vidya im Ashram dann so mache, ab und an mal ein Seminar leiten, gewisse Aktivitäten anleiten, einen Vortrag leiten in der Woche. Genau, und ich habe meinen Lebensschwerpunkt, meinen Lebensmittelpunkt, also entsprechend im Ashram in Bad Meinberg bei Yoga Vidya und fühle mich dort sehr wohl.
Ja, ist glaube ich sogar die größte Yoga-Community in Europa, oder?
Meines Wissens nach, ja.
Ja, meines Wissens nach auch. Wie kam denn, ich würde dich zwar gerne auch über Yoga fragen, aber jetzt sind wir ja im Thema Meditation. Oder vielleicht doch, seit wann praktizierst du denn Yoga?
Das ist eine Definitionsfrage, ja. Also ja. Ich bin Anfang 2015 hier in den Ashram gekommen. Habe dann dort begonnen mit der zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung und habe dann aber verstanden, dass Aspekte des Yogas schon vor in meinem Leben einfach stattgefunden haben. Die Kontemplation, jetzt das Hatha-Yoga nicht so sehr, aber Aspekte aus dem Raja-Yoga, dem Jnana-Yoga, da waren zumindest Aspekte davon schon in meinem Leben bisher vorhanden. Ich habe das nur nicht als Yoga bezeichnet. Ja. Mhm. Und insofern, ja, Yoga ist ein Aspekt für den ganzheitlichen Ansatz, für Körper, Geist und Seele. Und explizit bei Yoga Vidya im Ashram als Sevaka habe ich dann aber das Ganze systematisch erfahren und durfte einfach da den Einblick haben und bin dann immer noch im Lernen des Yogas drin und natürlich auch im Praktizieren.
Du hast vorher das Kontemplative angesprochen. Hast du eine Erinnerung quasi, wann deine erste Meditation war?
Meditation, die man explizit als solche vielleicht mit Sitzhaltung, was man unter Meditation versteht, dass man sich die Zeit nimmt, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen, um dann Meditation zu praktizieren. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich vermute mal 10 Jahre ungefähr ist das her, also 2012 vielleicht, dass ich dann damit angefangen hatte, erste Versuche in die Richtung zu starten. Meditationserlebnisse, sprich, dass man eine gewisse Einpünktlichkeit erfährt, Flow-Erlebnisse, das gab es auch schon vorher im Leben, auch schon in der Jugendzeit, in der Kontemplation dann selbst, sprich, dass man dann auch über gewisse Dinge sinniert, versucht, konzentriert bei einem Gedanken zu bleiben. Das ergab sich auf gewisse Art und Weise automatisch schon zu vorheriger Zeit in meinem Leben. Aber die Meditation als solche in ihrer Technik, ich glaube, 2012 bin ich das erste Mal damit konkret in Berührung gekommen.
Und wie ist die Meditation in dein Leben gekommen?
Tatsächlich so, dass eine Bekannte von mir mir mitgeteilt hat, dass sie ab und an zu so Kursen geht oder zu einer Veranstaltung, wo man gemeinsam meditiert. Und dann noch Yoga-Übungen, Hatha-Yoga-Übungen macht. Für mich war das damals alles ganz neu und ich konnte mir nicht allzu viel darunter vorstellen. Bin dann mal dort mit hingegangen und dann war das tatsächlich so das war eine freiberufliche Yoga-Lehrerin auch, die dort sonntags, nachmittags einfach so eine kleine Session angeboten hat mit Sitzmeditation, ungefähr 20 Minuten. dann, das war für mich schon damals sehr schwer, einfach dort still zu sitzen und dann die inneren Aspekte beim, aber auch die körperlichen Widerstände, ja, genau, die man hat. Das habe ich gemerkt, das war damals bei mir schon ziemlich schwierig tatsächlich. Gehört aber auch zum Weg irgendwo vielleicht dazu. Und heute kann ich da glücklicherweise auch drüber lachen, aber das war damals für mich wirklich sehr schwierig. Ja. Still
so als
zu sitzen,
Ungeübter schlafen dir einfach die Füße ein oder man ist es
das
nicht
ganze
gewohnt.
Programm.
Man hat die ganze Spannung ja auch im Körper, in den Stellungen, die man nicht gewohnt ist. Ja, ich kenne es genauso, wie du das auch beschreibst. Wie sieht denn dann, also oder hat dich das damals berührt? Hast du dann eine eigene Praxis angefangen? Oder war das dann im Rahmen der Yogalehrerausbildung, wurde das aufgegriffen? Oder?
Das hat dann mit meinem persönlichen Lebensweg zu tun. Tatsächlich war das eine Art von, ja, das war ein begleitendes Ereignis zu anderen Dingen, die spirituell in meinem Leben passiert sind. Ich habe mich mit Literatur beschäftigt und unter anderem einen Kurs in Wundern. Das ist so ein spirituelles Werk, was für mich sehr aufschlussreich war, mit Eckhart Tolle beschäftigt. Und das fiel so in den Zeitraum, wo ich meine erste Meditationssitzung gemacht habe. Und wurde auch begleitet einfach davon durch einen ganz tiefen inneren Frieden nach, also ich würde nicht sagen während der Meditation, aber dann hat man einfach die Augen geöffnet und mir gegenüber an der Wand gab es so eine Buddha-Statue und die leuchtete und strahlte und das war wirklich so ein ganz tiefgreifendes Erlebnis. Das ging aber einher parallel mit anderen Erfahrungen, die ich dann zu der Zeit gemacht habe, weil ich mich für das Thema einfach geöffnet habe, mich dafür interessiert habe und so kam das eine zum anderen, sag ich mal.
Und wenn du sagst, andere Themen, der Themenkomplex ist dann so quasi nach innen zu gehen oder mit welchen Themen ist es zusammengefallen?
Eine Introspektion, ein nach innen gehen, ein nach innen gerichtet sein, war bei mir sehr frühzeitig schon einfach Thema und vielleicht sogar auch eine Veranlagung, ein Samskara, wenn man so möchte. Also da war schon immer sehr viel nach innen gerichtet sein, Beobachtung, teilweise Analyse. Aber die Themen, die einfach mit dazu kamen, war dann tatsächlich das Leben auch auszurichten spirituell. Und im Yoga kennen wir auch die Yamas und die Niyamas. Und auch das hat einfach einen gewissen Wert einfach in meinem Leben gefunden, ohne dass ich einfach über das System oder die Systematik Bescheid wusste. Aber praktisch gesehen war einfach der Wunsch nach gewaltfreiem Leben, der Vegetarismus, der Veganismus kam in mein Leben. Nicht lügen, nicht stehlen, solche Werte einfach, das wurde für mich einfach plötzlich sehr wichtig, eine moralisch-ethische Integrität zu leben zu wollen. Und das hat auch damit zu tun, dass ich dann einfach plötzlich mich in einer Lebenssituation wiedergefunden habe, wo mir das wichtig war. Und ich habe danach gesucht, wie man das einfach sagte, nach Befreiung, Erleuchtung, Erlösung, dem Aufwachen. Das wurde Thema in meinem Leben.
Und wie hat sich nach dem ersten, also so bis heute, es ist ja doch ein gewisser Zeitraum, als Yogi sagt man relativ kurz, ungefähr vor 10 Jahren, für jeden anderen, aber in yogischen Dimensionen kurz, wie hat sich quasi deine Meditationspraxis entwickelt über die Jahre? Hast du dann gleich kontinuierlich und regelmäßig?
Überhaupt nicht. Angeleitet mit dem Kurs in Wundern, der gewisse Übungen zur Verfügung stellt, die einfach auch unter anderem abzielen, in die Meditation hineinzukommen, aber auch andere Bereiche der Geistesschulung, sage ich mal, aufnimmt. Aber dort angeleitet habe ich schon häufiger diese Meditationspraxis gemacht, wo es darum geht, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen, teilweise zu kontemplieren oder auch zielgerichtet zu konzentrieren oder einfach zu beobachten oder gar nichts zu wollen, absichtslos, wenn man so möchte, auch zu empfangen. Da hat sich eine gewisse, durch die Struktur dieser Übungen eine Regelmäßigkeit etabliert. Dieses klassische Meditieren, wie wir es vielleicht auch im Yoga kennen, dieses sich hinsetzen, Augen schließen und dann vielleicht mit einer Technik zu arbeiten, das hat sich tatsächlich erst seit 2015, seitdem ich Seva Kava Yoga Vidya bin, etabliert. Regelmäßig, täglich, mindestens 20 Minuten.
Jetzt lebst du natürlich im Ashram, wo ja quasi das Meditationsangebot morgens und
Ja.
abends und nicht nur in einer Variante, du kannst ja dir viele Arten
Ja.
aussuchen, ist natürlich leicht. Wie sieht denn deine Praxis heute aus? Hast du also Abhyasa, praktizierst du kontinuierlich, meditierst du täglich?
Ja.
Und wenn ja, wie oder insgesamt, wie sieht deine Praxis aus?
Ich greife noch mal ein bisschen vor. Und zwar, ich hatte damals meine Lebenssituation geändert von einem klassischen Beruf in einer Medienagentur, die ich verlassen habe. Und dann bin ich erstmal auf Reisen gegangen. Für 1 bis 2 Jahre verschiedenste Jakobswege habe ich dort, bin ich gepilgert. Und im Anschluss daran hatte ich ein Retreat mitgemacht, ein Vipassana-Retreat, die es von Goenka vermittelt wird. Und diese Praxis dort hat mich sehr inspiriert und die setze ich heute immer noch sehr häufig ein. Also beim Vipassana in dem Sinne dieses Body Sweeping, wo man dann sich konzentriert beziehungsweise auch wahrnimmt, beobachtet, einfach diese körperlichen Empfindungen weitergeht, den Körper spürt oder beobachtet, wenn man so möchte. Natürlich auch alle inneren Prozesse, Gedanken, Emotionen, aber in der Beobachtung einfach bleibt und sich darüber gewahr ist, dass es einfach veränderlich ist. Alles, was beobachtet wird, unterliegt der Veränderung. Ich, das beobachtende Prinzip, bin aber unveränderlich. Und in meiner heutigen Praxis, die sieht so aus, dass ich morgens tatsächlich nach dem Pranayama und Hatha-Yoga, diese beiden Sachen stelle ich voran und gehe erst dann in die Meditation. Zumindest aktuell ist das so. Das hat sich so bei mir die letzten Jahre gefestigt, dass ich die Meditation erst nach dem Pranayama und nach dem Hatha-Yoga mache und mir dafür gut eine halbe Stunde Zeit nehme. Ich habe jetzt keine Mantra-Weihe bekommen, also ich habe kein festes Mantra, mit dem ich meditiere. Zu Beginn hier bei Yoga Vidya habe ich mir diverse Mantren ausgesucht und bin auch länger bei einem geblieben, aber ich bin zurzeit wirklich tatsächlich so, dass ich mit dieser Vipassana-Technik sehr angenehme Resultate für mich einfach finden kann. Und morgens im Winter, also wenn es Herbst und Winter ist, dann hänge ich gerne abends auch noch mal eine halbe Stunde bis 40 Minuten dran. Definitiv.
Warum im Winter? So für Cocooning?
Das weiß ich nicht. Vom Gefühl her. Also da habe ich einfach den Eindruck, dass ich da leichter noch mal. Im Sommer ist es eher dann, ja, dass ich vielleicht dann nicht so in die Tiefe der Meditation komme, zum Abend hin. Im Winter fällt mir das leichter, definitiv. Mhm.
Weil alles ja, es wird früher dunkel,
ganz genau.
Die ganze Natur ist am Rückzug, alles verinnerlicht sich ja. Magst du vielleicht noch mal kurz die Vipassana-Technik, die du anwendest oder soweit du magst, beschreiben? Weil ich habe große Achtung davor. Ich habe auch in Gesichtern von Yogi-Freunden gesehen, was das macht. Also vorher waren das so Menschen wie du und ich und dann sehe ich die wieder und dann sehen die aus wie Heilige. Aber so dieses Sitzen können, das hat mir immer gehörigen Respekt eingeflößt, auch weil ich einen Motorradunfall hatte und mein Knie nicht so ewig abwinkeln kann. Und ich glaube, die sind da ein bisschen straighter, als wir drauf sind.
Es gibt natürlich auch da die mit Sicherheit die Erfahrenen, die Langjährigen, die ich war auf dem Retreat eben auch als Newbie, wenn man so möchte, also noch bevor ich zu Yoga Vidya gekommen bin, hatte ich dieses Vipassana Retreat gemacht und bin auch dort durch das Leiden gegangen, sag ich mal, insofern, dass dieses Sitzen, dieses lange Sitzen und irgendwann es war ein 10-tägiges Retreat und nach, ich glaube, Tag Nummer 3 oder 4 fasst man den Vorsatz, sich nicht mehr zu bewegen für mindestens eine Stunde. Und das hat dann bei mir auch 1, 2, 3, 4 Mal vielleicht geklappt, aber den Rest der Zeit habe ich auch häufig sehr gelitten dort. Mittlerweile ist es anders, weil ich hier einfach das Sitzen nochmal gelernt habe. Die inneren Blockaden sind größtenteils tatsächlich weggefallen. Die körperliche Übung, man hat seinen Sitz gefunden. Damals bin ich so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Und jetzt konnte ich einfach über die Jahre hinweg die Erfahrung machen, Anpassungen machen, für mich alleine meditieren. Und das war nochmal sehr hilfreich. Und die Technik, die wir dort gelernt hatten, waren, die ersten 3 Tage hat man sich tatsächlich auf den Atem konzentriert, an der Nase, Ein- und Ausgänge. dass es dort einfach zu Berührung, zu Empfindungen kommt, die, wenn man so möchte, zu einer Art Dreieck führen. Also der Atem strömt so aus und so wieder zentriert ein nach oben. Da war tatsächlich die ersten 3 Tage, war man damit beschäftigt, dieses zu beobachten, zu spüren, zu erfühlen. Und so hat sich der Verstand oder der Geist sehr stark fokussiert, konzentriert. Er wurde konzentriert und fokussiert. Und dann hat man angesetzt, oben an der Fontanelle, wenn man so möchte, anzufangen und dort den Körper die Empfindungen, die Wahrnehmungen, die körperliche einfach dort zu registrieren. Und wenn das geklappt hat, für ein gewisses Areal hat man das Ganze einfach ausgeweitet. Man ist runtergegangen, von oben nach unten, von unten nach oben, so, dass wenn man einfach diese Empfindung vielleicht beobachten konnte, registrieren konnte, zum nächsten Areal weitergegangen ist. Und so hat sich das Ganze irgendwo auch ausgedehnt, aber im Grunde genommen geht es darum, einfach von oben nach unten, unten nach oben diese Empfindungen zu beobachten. Und es findet natürlich dann auch etwas statt, emotional und gedanklich. Gedanken kommen und gehen und es ist vielleicht dann eine Missempfindung. Es wird etwas aus der Gewohnheit bewertet mit angenehm, unangenehm, gut, schlecht, wie auch immer. Aber genau darüber hinausgehend soll der Prozess eigentlich stattfinden, dass man nicht in die Bewertung oder an der Bewertung festhält, sondern einfach mit der Praxis dieses, ja, man kann es vielleicht auch als Body Scan bezeichnen, einfach fortfährt. Und das für 1 Stunde. Die Empfehlung ist, das 1 Stunde morgens zu machen und 1 Stunde abends, aber mindestens 1 Stunde täglich, glaube ich. So wurden wir entlassen. Und da passiert natürlich ganz viel.
Ja, es hört sich auch nach einer, für mich jetzt so nach einer, also Meditation ist generell sehr heilsam, aber nach so einer Ganzkörperheilung an, weil du natürlich mit deinem Bewusstsein die Energie dahin gibst, du scannst es, du nimmst Stellen wahr, die du zwar mit dir rumträgst, aber die so noch ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle sind, dass du, also man könnte sie nicht lokalisieren, und erst in dem Moment, wo man mit dem Bewusstsein das quasi alles durchreißt und sich Raum gibt, es zu fühlen und zu spüren, merkt man dann die Asymmetrien oder Verspannungen oder was auch immer eben gerade da ist. Also im Physischen,
Entschuldigung. Teils. Also manche Sachen melden sich natürlich sofort. Man ist vielleicht noch nicht mal oben bis zur Augenbraue gekommen und es meldet sich schon der Po oder das Knie oder was auch immer. Und da geht es eben auch darüber hinaus zu kommen, nicht gleich mit der Aufmerksamkeit dorthin zu, also wenn es jetzt im gesundheitlichen Rahmen ist, also wenn es jetzt so klassische Widerstände sind, geistige oder körperliche, wo man sagen kann, das spielt jetzt keine Rolle, wenn das mal 5 Minuten einfach so ein Signal gibt. Ne? Es sollte natürlich nichts Ungesundes sein, aber wenn es im Bereich des Normalen liegt, dann meldet sich nach 3 Minuten vielleicht irgendwo die rechte Pobacke oder das linke Knie, und dort nicht direkt hinzuswitchen und das versuchen zu verändern, sondern man bleibt einfach dort in seiner Zone und geht einfach runter. Und merkt dann plötzlich nach einigen Augenblicken oder nach einer Minute, ist das, was zuvor viel Aufmerksamkeit verlangt hat als Signal, als Reiz, ist plötzlich wieder komplett aus dem Gewahrsein getreten. Und man bleibt einfach mit seiner Konzentration auf diesem fokussierten Punkt. Und das habe ich auch gemerkt, man kann plötzlich anfangen, mit Energien zu spielen und auch sehr, ich nenne das mal sehr saftig, plötzlich dort Energien hoch und runter ziehen. Man kann alle möglichen Dinge machen, aber die Ansage war eigentlich nüchtern, objektiv, beobachtend bei der Sache zu bleiben.
Ja, damit man sich nicht verliert. So, obwohl, wie du sagst, das Spielerische macht natürlich auch Spaß.
Und es macht jede Menge Spaß.
Ja, genau. Ist ja dann auch intuitiv, ist deine eigene Bewegung und führt einen ja dann auch in eine Beweglichkeit, auch in eine geistige Beweglichkeit. Also ich finde es auch ein anziehender Aspekt. Also ich hatte immer Angst vor diesen Schmerz durchzugehen. Deswegen war ich da auch noch nie, obwohl ich die paar heiligen Gesichter da habe rauskommen sehen. Wie würdest du beschreiben, wie wirkt sich deine Meditationspraxis auf dein Leben aus? Also kannst du da eine Wirkung erkennen? Wie würdest du das beschreiben?
Auf jeden Fall. Einerseits begleitet mich die Meditation natürlich über andere Prozesse der persönlichen Entwicklung. Also das heißt, über längeren Zeitraum hat natürlich die Meditation auch ihren Einfluss auf meine Entwicklung. Im Alltag ist sie einfach für mich, dient sie mir, mich zu gründen, wenn man das so sagen kann, zu festigen, zu
grounden.
Ja. Ja, schon irgendwie so. Also die
Erden.
Weil ich auch am Morgens quasi die Meditation mache und das ist das Fundament. Es ist so ein bisschen ein Fundament für den Tag, auf dem ich feststehen kann, auf dem ich, durch das ich gefestigt bin. Und ich merke einfach auch über die Jahre hinweg eine Gelassenheit, eine Achtsamkeit, die schon geschult wird und gefördert wird durch die regelmäßige Meditation.
Ja, die Kontinuität.
Die Kontinuität, ja. Definitiv. Manchmal empfinde ich es auch so für mich, dass Meditation ist wie Zähneputzen, also prophylaktisch. Ne? Jeden Tag komme, was wolle. Ich mache das, weil ich den Benefit, den Nutzen einfach kenne, ja. Den Nutzen erfahre. Und es sein zu lassen, wäre suboptimal. Genauso wie beim Zähneputzen. Also es ist schon eine Art von, auch von Hygiene, von Prophylaxe, geht natürlich dann aber auch darüber hinaus.
Ne? Ja, nährt natürlich die, also zum einen definitiv auch die physische Gesundheit, aber ist eigentlich wie, ja, wie das Immunsystem deiner mentalen Kapazitäten. Also es macht einen eben ausgeglichener und die Dinge fallen auf einen anderen Grund. Und wenn sie einem dann nicht so nahe gehen, hat man eben auch mehr Reserven oder mehr Kraft für Kreativität und auch Lebensfreude, weil man ja nicht mehr so belastet ist, weil es ja. Ja,
genau, es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Wahrscheinlich auch, es gibt viele Meditierende und wir alle haben so unsere Eigenheiten und Erfahrungs- und Lebensschwerpunkte. Und Meditation bietet natürlich ganz, ganz viel. Du hast eben den Begriff Heilung mit eingebracht, auch Heilung durch Meditation. Ja, das nicht im, so sehr im Außen, ins Außen gerichtet sein, sondern auch einfach mal die Zeit haben, wo unbewusste, unterbewusste Aspekte angeschaut werden können und dann auch losgelassen werden können. Ja, das passiert natürlich auch in der Meditation. Dort, wo man ansonsten vielleicht früher häufig irgendwo im Außen war, im Fernsehen, im Internet, im Kino, im Lesen, im Gespräch, wo auch immer. In der Meditation ist man sozusagen im positiven Sinne konfrontiert mit dem, was auch an die Oberfläche kommt, beziehungsweise in den Bereich der bewussten Beobachtung dann gerät. Und dort kann es auch geheilt werden dadurch, dass man nicht dagegen ankämpft. Das kann man natürlich auch. Aber ich glaube, wenn man längere Zeit meditiert, dann kann man die Dinge auch gut so sein lassen, wie sie sind. Und dadurch lösen sie sich einfach auch auf.
Ja, sie fallen einem eben auf, dass der Geist zumindest, der Anfängergeist, und es ist ein extrem dehnbarer Begriff, da würde ich meinen auch noch dazu zählen, nach weiß ich nicht, 30 oder 35 Jahren. Aber der will eben immer beschäftigt sein. Und gerade weil wir so viel im Außen sind, halten wir diesen Beschäftigtseinsmodus sehr lange aufrecht. Und wenn man dann so in die Stille geht, dann will der Geist immer noch beschäftigt sein und fängt eben dann an, innen aufzuräumen. Und dadurch werden die verschiedenen Themen, was auch immer das ist, über die Wahrnehmungsschwelle gehoben und werden dann bewusst, was ja auch dann die Basis ist für eine Veränderung in was immer, wo immer der Geist hingegangen ist, was immer einem auch so klar wurde dann. Hattest du denn bei deiner, also in deiner Meditationshistorie, hattest du irgendwann mal ein Erlebnis, das für dich so tiefgreifend war? Also ist eine freie Frage. Manche
Ja,
Menschen
ja.
sagen, ich würde es gerne für mich behalten oder so. Es ist auch
Ich wüsste
egal.
nicht, warum ich irgendwas
Ja, ich bin auch, ich, also.
dahingehend für mich behalten sollte, denn es ist natürlich etwas, ja, was also zumindest mich dazu gebracht hat, an der Meditation dran zu bleiben, weil ich gemerkt habe oder weil ich die Erfahrung gemacht habe, das ist etwas, was ich vorher nicht gekannt habe, und etwas Unbeschreibliches. Ja. Da gab es schon einige Erfahrungen, wo ich einfach ohne jetzt eine gewisse Technik, aber schon zu der Zeit, die ich eben angesprochen hatte, wo ich mich darauf ausgerichtet hatte, spirituell meinen Weg einzuschlagen, mich mit Themen zu beschäftigen und eben dann auch mal mich hinzusetzen und die Augen zu schließen. Das war damals tatsächlich noch bequem auf dem Sofa, so ein bisschen zurückgelehnt. Es war sehr, sehr cozy, sehr, sehr angenehm. Und dort habe ich dann auch einige Erfahrungen gemacht, auch bei dem Vipassana-Retreat übrigens, wo ich plötzlich mir wieder bewusst wurde, dass ich hier an Ort und Stelle bin, aber zuvor, in zeitlichen Begriffen zuvor, eine Erfahrung gemacht hatte oder in einem Zustand war, der zeitlos war, der, ich würde fast sagen, mit dem Wort unendlich beschrieben werden könnte. Aber das war so ein, ich erinnere mich jetzt in dem Moment daran, dass ich in diesem Zustand gewesen bin. Während ich in diesem Zustand gewesen bin, war einfach ein Fehlen von Konzept, von Raum und von Zeit da. Insofern ist es ein bisschen schwierig, das jetzt in die Worte hinüber zu transportieren, aber genau das ist es, wo ich die Erfahrung gemacht habe, wow, das kannte ich vorher nicht und ich will es wieder haben. Und da gab
Jetzt
es
hatte ich,
das. Da gab es
entschuldige.
tatsächlich eine, da gab es tatsächlich eine Zeit, wo ich gesagt habe, das will ich wieder haben. Aber von diesem Weg bin ich jetzt tatsächlich auch runter. Denn ich habe einfach gesehen oder die Erfahrung gemacht, regelmäßiges, tägliches Meditieren. Mir fehlt nichts. Ich brauche nicht diesen Peak, das Peak-Erlebnis. Ich brauche es nicht mehr. Obwohl ich ein paar Jahre vielleicht einfach das Ansinnen hatte, wieder dahin zu kommen, in diesen Samadhi oder was auch immer.
Also für mich sind solche Erfahrungen, ich habe nicht eben Vipassana gemacht, sondern bei Shivananda öfters Sadhana Intensive, wo der Schwerpunkt auf Pranayama liegt. Und für die Patienten, denen die Beine einschlafen, ist das absolut in Ordnung. Dann legst du dich hin, massierst die Knie, machst dann vielleicht nach ein paar Stunden, wenn du schon mehrere Stunden Pranayama gemacht hast, vielleicht mal 20 Minuten Yoga, um das wieder zu bewegen, und dann sitzt allein im Wald und dann machst wieder Pranayama, und ist natürlich auch gefasst mit einer Morgen- und Abendmeditation, mit einer zweistündigen. Aber so dieses in der Natur sein und das Pranayama machen. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, ja, die tägliche Meditation, um auf einer Ebene zu leben, die einem einfach besser gefällt als die Ebenen drunter. Also man merkt ja, was es einem bringt, und der Preis ist es mehr als wert. Aber diese intensiven Praxis- oder Sadhana-Einheiten war für mich ganz klar die Quintessenz. Es gibt ja dieses schöne Beispiel, so quasi, es ist alles göttliche Gnade, welche Erfahrung zu dir kommt, aber du kannst eben dein Feld beackern oder umpflügen, und du kannst den Samen reintun, und ob es regnet, liegt in Gottes Hand. Aber wenn du halt den nicht pflügst, dein Acker, und keinen Samen reintust, dann regnet es halt auch, aber dann passiert halt auch nichts. Und diese intensiveren Phasen haben bei mir auch zu so Erlebnissen geführt, wie du das gerade beschrieben hast. Und du hast ja auch gesagt, wow, ich wollte dich nämlich noch fragen. Diese Abwesenheit von Konzepten, was ja eigentlich auch die Abwesenheit der gedanklichen Aktivität ist. Und du hast ja wow gesagt. Also ich habe das als überwältigende Glückseligkeit empfunden. Wie hat sich das für dich außer wow angefühlt? Also so im Nachhinein, oder?
Tatsächlich, also das Wort unendlich trifft es vielleicht, ne? Also man hat ja das Wort Ananda für Bliss, Wonne, Ananta, Unendlichkeit in dem Sinne vielleicht. Das hängt auch irgendwo zusammen. Ich hatte eher dann später Erfahrungen, die ich nicht auf das Sitzen in der Meditation, wo ich einfach ganz starke, auch durch Endorphine wahrscheinlich begleitete Glücksmomente bekommen habe, durch spirituelle Praxis, durch den spirituellen Weg, den ich gegangen bin. Aber in diesem Peak Experiences, von denen ich eben gesprochen habe, da war eher sowas wie eine Freiheit, also Grenzenlosigkeit.
Ja, grenzenlos. Ja. Also das ist, glaube ich, sogar auch die Übersetzung von Ananda ist ohne Grenzen. Mhm. Und Grenzenlosigkeit bedeutet ja auch eigentlich Einheit. Mhm. Also es bedeutet auf jeden Fall nicht die Dualität, weil die Grenze bringt die Trennung, sie bringt ganz auch genau. Die Eigendefinition, aha, aber sie bringt die Trennung, und die Trennung ist letztendlich von unserer sag ich mal, Seelenform, die ist nicht getrennt, und deswegen ist es meistens einfach schmerzhaft, also sehr, sehr, sehr oft schmerzhaft, und dieser Schmerz ist dann weg, und diese Abwesenheit dieses Schmerzes ist einfach Wonne. Ja. Also so habe ich es erfahren, und du hast es ja auch mit dem Wow so ein bisschen, es ist wow, ja.
Ja.
Make life wow.
Ja, das ist es dann auch. Wie gesagt, später kam natürlich auch irgendwo erfahrbare Glückszustände, also wo schon jemand, also the bogey, also der Enjoyer, der Genießer ist dann schon damit beteiligt, wenn plötzlich ja eine Art von Bliss da ist, von Freude, die durch diesen und mit diesem Körper erfahren wir. Ne? Mhm. Oder vielleicht ist es auch einfach, dass dieser Körper wie eine Art Radioempfänger plötzlich auf sich eintunt auf der Anandawelle und das einfach empfängt. Ne? Es ist ja schon da, ich bin das, aber im Körper wird es einfach empfangen und strahlt aus.
Ja. Ja, ich lese zurzeit ein ganz interessantes Buch von Gary Zukav, Seed of the Soul, Sitz der Seele. Und er macht so die Unterscheidung zwischen Five Sensory People und Multi-Sensory People. Also so eben quasi dieser ganze, weiß gar nicht, wie man es benennen soll, vielleicht telepathische Aspekt, was aber auch ein holpriges Wort dafür ist, aber auf jeden Fall geht der Radius oder das, was man empfängt oder was zu einem kommt, ist über dem, was sonst im Alltag ist, durch mehr Praxis. Und ich habe schon festgestellt, wie ich vorher gesagt habe, die tägliche Praxis ist, um auf einer bestimmten Ebene zu leben, die man einfach als angenehmer, zielführender und sinnvoller empfindet. Aber diese tiefen, sag ich mal, Versenkungs-Sadhana-Einheiten, wie eben Vipassana, das macht man einfach. So viele Meditationsstunden kriegst du normal in der Woche nicht zusammen, wie wenn du eben wohin gehst, wo du nur das machst. Ja. Und das waren für mich schon immer totale Schübe, wo ich auch Eingebungen gekriegt habe, wie mein Leben, wo ich hin will, und was dann auch die Kraft, also was wie eine Vision war, die war jetzt nicht so konkret, also eigentlich schon, aber jetzt nicht bildlich ausgeformt, aber ich wusste die Richtung, wo es hingeht, und das hat dann auch getragen, und dazu haben auch die Erfahrungen, die dann über so ein komprimiertes Sadhana möglich werden, beigetragen, und es ist für mich auch immer so ein bisschen wie die Karotte, die so vor einem hängt. Also es gibt so, du hast dein, wie nennt man das, dein Polarstern dadurch gefunden. Ja. Du weißt, oder den Nordstern. Ja, ja. Du weißt, wo es hingeht, und nicht nur das Leben ist angenehmer geworden, sowohl zwischenmenschlich als auch mit meinen eigenen inneren Aspirationen, sondern da öffnet sich nochmal so ein ganz anderes Wolkenstockwerk oder Himmelsstockwerk eröffnet sich da nochmal. Ja. War das für dich auch so?
Teils. Wo ich allerdings jetzt hingekommen bin, auch unter anderem mit unterschiedlichen Lehrern auch, zum Beispiel James Swartz ist ein amerikanischer Vedanta-Lehrer, der auch in der Tradition steht. Da habe ich mich so ein bisschen mit ihm beschäftigt und auch seine Seminare besucht, Bücher gelesen. Und der hat mir zum Beispiel so ein bisschen den Zahn gezogen, dieser Karotte hinterherzulaufen, dieser Samadhi-Karotte oder dieser Experiential Bliss, der Wonne, die einfach so als Peak Experience erfahren werden kann, aber der ständig im Alltag hinterherzulaufen, sondern eher im Hier und Jetzt die Grenzenlosigkeit und die praktische Erkenntnis, dass nichts erreicht werden muss in dem Sinne, sondern ich alles bin, was ich will, dieses eher zu etablieren als Einsicht. Und ich fand das mal tatsächlich auch sehr attraktiv, diese besonderen Erfahrungen. Momentan bin ich allerdings eher auch mit meinem Sadhana so ausgerichtet, sie stützt den Alltag und wie du das schon eben gesagt hast, dass man sich auf einer Ebene wiederfindet, auf einer Ebene lebt und erlebt, die einfach gut gegründet ist und durch die Praxis. Und das ist zurzeit zumindest mein Ansatz meines Sadhanas, den Alltag auf eine glückliche und zufriedenes Level zu heben oder dort zu halten mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob das mal Swami Chidananda war oder Swami Dayananda. Wenn man sich in einem Apartment befindet und dort lebt, dann fallen halt irgendwie, dann kommt Staub zusammen, weil die Hautschuppen abfallen und man die Decke ausschlägt und so weiter. Dann sammelt sich halt Staub und den wischt man zusammen. Wenn man im Apartment lebt, dann fällt Müll an, den muss man irgendwann runterbringen. Und genauso kann man es auch mit dem Sadhana sehen, unter anderem mit der Meditation, dass das, was in diesem Körper-Geist-Sinne-Komplex einfach stattfindet, dass man dem einfach, dass man ihn reinhält, ne, sattvig hält. Und das geht eben auch mit Meditationspraxis. Und zurzeit ist das so mein Ansatz, dass ich es wirklich täglich sehe, wie eine Art von, sauber machen und sauber halten.
Maintenance. Ja, und das andere, diese intensiveren Praxiseinheiten sind dann so quasi auch so ein bisschen wie Quantensprünge oder für mich war das auch, hat mir mehr Geborgenheit auf der Erde vermittelt, also seitdem durchgehend, weil das ist eben so das Gefühl oder du hast es erfahren, es gibt ein ultimatives Zuhause oder zumindest hat sich so angefühlt, da ist ein Seelenzuhause und es ist so ein bisschen wie mit der Ernährung, du kannst dich sehr gut ernähren, was wir ja hier auch machen mit dem, also mir zumindest ist auch eigentlich der höchste Aspekt bei Ernährung für mich ist Ahimsa. Also wir haben hier eine Ahimsa, eine gewaltfreie Ernährung und die ist schön und gut und für den Körper. Und es gibt aber dann nochmal so eine Ebene drüber, das heißt dann quasi Ascension Diet, also Aufstiegs, die halt dann nochmal so ein bisschen dich leichter macht. Vom Geist und vom Körper. Und wir kennen das ja auch vom Fasten, dass der Geist dann plötzlich, wenn er so viel Energie hat, da nochmal in andere Ebenen kommt. Und das ist dann für mich wie so eine Kinovorschau. Oder wie, ich weiß keine Ahnung, man sucht sich ein Haus aus und denkt, ja, da möchte ich hinziehen, hier am See und mit der Terrasse und so. Also so eine neue Dimension. Und da gibt es aber auch so ein Streben, das verschiebe ich dann zwar schon auch so, aber diese Vision ist immer in meinem Hinterkopf, hat mich jetzt nicht so verlassen. Aber es ist natürlich der Advaita-Gedanke. Ich habe ja auch für Chandra Michael Cohen übersetzt. Und dann kommst du auch wieder runter. Also die ziehen dir sämtliche Zähne, was natürlich den positiven Aspekt hat, den Geist wieder zurückzuholen aus der Zukunft. Oder ist ja auch egal, ob es dann Vergangenheit oder Zukunft ist. Und wirklich in dieser Gegenwart zu sein. Und mein Lehrer, der hat immer gesagt, you cannot achieve the achieved. Also das Erreichte kann man nicht erreichen. Also wonach strebst du dann letztendlich? Und es ist ja eben dieses, die Schleier der Verblendung oder Ignorance, Avidya fallen zu lassen.
Ja, ja.
Ja, vielen Dank. Hättest du einen Tipp für Meditierende, wenn jetzt, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, irgendwas, wo du in deiner Praxis das Gefühl hast, das würde ich jemandem weiterempfehlen, wenn mich jemand fragen würde?
Ja, für Anfänger ganz klar dabei bleiben. Regelmäßige Meditation, regelmäßig tägliche Meditation. Dann wird man einfach seine Erfahrungen machen. Natürlich geht man dann auch durch Meditationen, die man bewertet als, das war sehr unruhig, das war, also in irgendeine negative Bewertung vielleicht hineingeht. Und man wird aber natürlich merken, wenn man es regelmäßig täglich praktiziert, über einen gewissen Zeitraum hinweg, dann ist es mal so und so. Es wechselt sich ab. Und in dem Bereich kann man aber merken, dass etwas Stabiles oder etwas Unveränderliches die Meditation immer ihr immer beiwohnt. Und dieser Beobachter, der wird dann tatsächlich, wird sich selbst gewahr, unter anderem dadurch, dass man in der regelmäßigen Praxis die veränderlichen Zustände kommen und gehen lässt, wie sie eben sind. Angenehm, unangenehm, kurze Meditation, lange Meditation, tiefe Meditation, unruhige Meditation, was auch immer. Aber über den langen Zeitraum hinweg wird man sich einfach mehr und mehr dessen gewahr, dass da eine Instanz ist, die dem Ganzen einfach beiwohnt und davon gar nicht beeinträchtigt ist. Und natürlich ausprobieren. Also es ist schon sinnvoll, bei einer Praxis vielleicht diese konzentriert aufzunehmen und bei ihr zu bleiben, wenn man relativ zügig merkt, das funktioniert sehr gut. Häufig ist das so, dass es vielleicht eine Mantra-Weile gibt oder man entscheidet sich für ein Mantra, bleibt dabei in der Mantra-Wiederholung zum Beispiel oder man hat andere Techniken. Und wenn man merkt, das tut mir sehr gut oder darauf spreche ich besonders an, dort auch konzentriert beizubleiben. Es kann aber auch manchmal hilfreich sein, vielleicht am Anfang noch so ein bisschen zu probieren und tatsächlich in der Erfahrung zu schauen, welche Technik oder welche Erfahrung mir besonders liegt. Und das kann sich vielleicht dann auch ändern über die Zeit.
Wunderschön. Tausend Dank, dass du deinen Erfahrungsschatz mit uns geteilt hast. Gibt es noch irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, aber noch nicht gestellt habe? Irgendwas, was du dem Thema Meditationserfahrung und Meditationserlebnisse hinzufügen wollen würdest?
Da fällt mir jetzt nichts zu ein.
Dann ist es sozusagen rund. Dann danke für deine Zeit und für dein großzügiges Teilen.
Ich danke dir.
Das Anliegen dieser Serie ist natürlich, die Meditation in die Welt zu bringen, immer mehr Menschen für die Meditation zu begeistern und nicht nur die gesundheitlichen, physischen, gesundheitlichen Aspekte sich dadurch zu ermöglichen, sondern eben auch die mentalen und auch die spirituellen. Und die Welt schreit im Moment danach. Also sie bewegt sich auf etwas mehr Unruhe zu, als wir es bisher, Gott sei Dank, erleben durften. Und deswegen intensiviert eure Praxis, stellt eure Fragen gerne hier in der Chat-Version. Wir beantworten die gerne. Kommt auch gerne zu Yoga Vidya in einen Ashram oder in eurer Nähe gibt es sicherlich auch ein Stadtzentrum. Und ansonsten danke, dass ihr da wart. Gute Meditation und bis zum nächsten Mal. Hari Om Tat Sat.
Das war Meditation Talks des Center of Excellence for Meditation des Yoga Vidya e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de. Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation, Link in den Shownotes.